Herzlich willkommen zu dieser 182. Ausgabe von Europe Calling. Heute in einem Eil- und Feierformat, 6 Stunden vorher eingeladen, 600 Anmeldungen, Thema Lieferkettengesetz. Heute eine entscheidende oder die entscheidende Hürde, glaube ich, muss man sagen, genommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz herzlichen Dank auch hier an unsere 5 Diskussionsgäste. Es werden am Ende dann noch 6 werden, die sich so kurzfristig teilgenommen haben, die überall in der Republik, glaube ich, gerade verteilt sind, wie es sich gehört. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren und will gar nicht viel sagen. Deswegen nur 2 ganz kurze Hausmitteilungen. Einmal, wie immer, wird das Webinar aufgezeichnet und danach als YouTube auf YouTube gestellt und als Podcast online. Beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und Fragen stellen geht wie immer auf Slido. Da könnt ihr auch die Fragen der anderen bewerten. Denkt dran, bitte gebt einen Namen, wenigstens einen, damit es nicht als anonymer User erscheint. Das ist dann einfach viel schöner beim Fragen stellen. Link dazu poste ich immer mal wieder in den Chat. So, und mehr will ich gar nicht sagen. Und einfach, wir machen jetzt eine Runde mit unseren Gästen. Alle so 3 bis 4 Minuten können was sagen. Es wird heute insgesamt etwas wuselig werden. Leute gehen, Leute kommen. Das ist aber einfach so aufgrund der Kurzfristigkeit. Wir sind so glücklich, dass einfach alle da sind. Und dann machen wir die Eingangsstatements und dann machen wir eure Fragen. Und dann machen wir heute 45 Minuten und dann geht's auf die Couch oder weiter. Also, und der erste ist René Repasi. Wer Europe Calling kennt, kennt ihn als unseren Brexit-Experten. Das fühlt sich wie ein anderes Leben an. René ist SPD-Europaabgeordneter, seit 3 Tagen auch Chef der SPD-Europa-Delegation, also der Delegationssprecher. Wer schon länger dabei ist, Sven Giegold, war das früher mal für die Grünen. René Repasi ist jetzt für die SPD eine gute Tradition. Und er ist Mitverhandler gewesen vom Lieferkettengesetz und ja, nimmt uns jetzt mal mit rein. Lieber René, schön, dass du da bist und du hast das Wort.
Ja, vielen Dank auch für die kurzfristige Organisation des Ganzen. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich die Zugdurchsage kommt. Wenn das dann zu nervig ist, übernimmt einfach Anna kurzfristig. Ja, heute ist ein Tag, bei dem man, glaube ich, feiern kann, wenn auch nicht ganz vergessen darf, was für einen Preis man dafür bezahlen musste. Wir haben jetzt das Ja für den Rat im Rat bekommen für das EU-Lieferkettengesetz. Damit kommt ein EU-Lieferkettengesetz. Wir mussten einiges dafür geben. Der Anwendungs Bereich ähnelt jetzt eher dem deutschen Gesetz. Und wir mussten ein paar andere Dinge noch mit eingeben, wie etwa bei der Haftung oder bei der Reichweite der Lieferkette Schrägstrich Wertschöpfungskette. Aber dass wir es jetzt bekommen, ganz europaweit, und es deutlich besser ist als jedenfalls das deutsche Gesetz, ist es sicherlich einen Erfolg wert, den es zu feiern gilt. Da muss man jetzt weiter daran arbeiten, dass wir jetzt in der Folge das Gesetz in der deutschen Umsetzung entsprechend rumbringen und dass wir vor allen Dingen auch eines deutlich machen. Ich hoffe, dass als zweiter Effekt dieses Ergebnisses hier das German Veto endlich der Vergangenheit angehört, weil man jetzt gelernt haben dürfte, dass man hiermit gar nichts gewinnt. Am Ende des Tages gewinnt die EU, weil sie die stärkere Verhandlungsmacht hat. Und wenn ihr etwas erreichen und durchsetzen möchte, sollte jedenfalls keine Veto-Spielchen machen. Und das dürfte uns bei vielen anderen Dossiers auch helfen. Insoweit ist heute ein Tag, an dem man sich freuen kann, aber auch ein Tag, bei dem man durchaus all die Opfer auch bedauern darf, die wir auf dem Weg liegen gelassen haben. Meine Finanzdienstleistung war das Erste, was wir erbracht haben. Aber es zählt das Ergebnis, nämlich dass wir jetzt endlich ein europäisches Lieferkettengesetz bekommen werden. Danke.
Danke dir. Im wilden Rededuell mit der DB-Durchsage, aber gut gewonnen. Dann als nächstes Anna Cavazzini, Vorsitzende des EU-Binnenmarktausschusses, Grüne Europaabgeordnete und schaltet sich, glaube ich, gerade aus Chemnitz zu. Auch zwischendurch mal rausgegangen. Wunderschön, dass du dabei bist. Wir haben ja schon ganz viele Lieferkettenwebinare zusammen gemacht. Wie wir festgestellt haben, auch das allererste, wo der Kommissar Reinders dabei war und Sven Giegold quasi der Kickoff. Und jetzt treffen wir uns hier wieder, ist auch ein sehr schöner Bogen. Liebe Anna, bitte.
Ja, vielen Dank für die Orga und in der Tat liebe Grüße aus Chemnitz und danke an Max, dass du das hier so schnell auf die Beine gestellt hast und das ist mir auch gerade eingefallen. Irgendwie haben wir auch mit Europe Calling, glaube ich, so einen guten Vibe. Wir haben das Gesetz jetzt irgendwie über mehrere Etappen auch in allen Krisensituationen begleitet und vielleicht bringt es auch irgendwie Glück, Themen über Europe Calling zu besprechen, weil irgendwie funktionieren sie dann am Ende auch immer. Also ihr merkt und sie merken, meine Erleichterung ist riesen, riesen, riesengroß. Hätte mich am Anfang der Woche jemand gefragt, welche Chancen ich dem Gesetz noch einräume, hätte ich gesagt, naja, vielleicht so 20%. Und dass es jetzt doch gekommen ist, ist eine riesen Gemeinschaftsaufgabe gewesen von der Zivilgesellschaft, von Unternehmen, die sich eingesetzt haben, von unglaublich vielen Leuten in den verschiedenen Regierungen, in den Parlamenten, aber auch so vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich engagiert haben. Also es ist eine riesengroße Freude und Erleichterung gerade. Und ja, einen Dank an alle, die jetzt einfach die letzten Wochen, Monate, Jahre, waren ja im Prinzip wirklich sehr viele Jahre, daran gearbeitet haben. Wie René das auch schon gesagt hatte, es gibt natürlich ein paar bittere Pillen zu schlucken. Das Gesetz wurde abgeschwächt. Da gehen auch bestimmt die VertreterInnen der Zivilgesellschaft nochmal drauf ein. Ich finde auch, das EP hat Schaden genommen. Also diese Missachtung gegenüber einem ausgehandelten Kompromiss mit dem Europäischen Parlament und einfach hintenrum dann nochmal irgendwie weiter zu verhandeln, aber eigentlich ohne das Parlament ist natürlich eine absolute Schwächung der europäischen Demokratie. Ich finde, eine weitere bittere Pille ist, dass ja das europäische Entscheidungsverfahren insgesamt Schaden genommen hat und natürlich auch die deutsche Bundesregierung. Und das alles hat in letzter Konsequenz schon die FDP zu verantworten, ohne dass sie dafür jetzt irgendwas Großartiges gewonnen haben. Und das ist einfach echt bedenkenswert. Ich hoffe, wie auch mein Kollege René das gesagt hat, und ich bin mir sicher, dass Sven darauf auch nochmal eingehen wird, dass das jetzt auch nochmal eine Lehre ist, vor allem auch in Richtung Bundeskanzler, nochmal zu schauen, was lernen wir daraus, wie müssen wir uns als Bundesrepublik anders aufstellen, damit nicht mehr so ein großer europapolitischer Schaden entsteht, wenn ein Koalitionspartner ausschert. Aber wie gesagt, ungeachtet dieser bitteren Pillen und dieser Lessons learned, ist heute auf jeden Fall ein guter Tag und ich bin unglaublich erleichtert.
Dankeschön, das merkt man dir wirklich an. Das ist auch gut zu sehen. Ich gebe jetzt direkt weiter an Johannes Heeg, der Sprecher der Initiative Lieferkettengesetz mit, ich habe schon die Zahl wieder vergessen, 270 Organisationen organisiert oder sind es weniger, sowas. Sehr gut, Johannes, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. 140 Organisationen sind in der Initiative Lieferkettengesetz engagiert und haben jetzt auch jahrelang für dieses Vorhaben gekämpft. Mir war, muss ich offen gestanden sagen, bis vor wenigen Momenten nicht klar, dass ich hier als Panelist auftreten soll. Aber ich nutze die Gelegenheit natürlich sehr, sehr gerne, um im Namen der deutschen Zivilgesellschaft vor allem ein ganz, ganz großes Dankeschön an Anna Cavezzini, an Sven Giegold, an René Repasi und alle weiteren auszusprechen, die in den letzten Tagen und Wochen unglaublich viel Energie da rein gesteckt haben, dass dieses Vorhaben doch noch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ich will nicht verhehlen, dass sich in den letzten Wochen und Monaten auch innerhalb der deutschen Zivilgesellschaft sehr viel Unmut und Frustration breit gemacht hat, vor allem über die Rolle der Bundesregierung in diesem Prozess. Da spreche ich nicht nur über die FDP, sondern auch über die Rolle, die der Kanzler gespielt hat. Ich denke trotzdem, heute ist nicht die Zeit, auf diese Dinge einzugehen oder auf die Kröten, die wir schlucken mussten, wenn wir auf das Endresultat schauen, sondern heute ist ein Tag zu feiern. Heute ist ein guter Tag für die Menschenrechte. Ich glaube, heute ist, wenn wir auf das Thema zivilrechtliche Haftung schauen, ein guter Tag für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten. Und wir in unserem Arbeitsumfeld tendieren manchmal dazu, zu schnell von einem Projekt uns aufs nächste zu stürzen und es zu versäumen, innezuhalten. Ich finde, heute Abend sollten wir innehalten und uns gemeinsam über das Erreichte freuen und darauf anstoßen. Ich habe mir zumindest ein Glas Sekt eingeschenkt und stoße hier mit Ihnen und euch darauf an. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, das machen wir gleich noch, machen wir auch gleich noch am Ende. Bei mir ist es nur Wasser. Dann gebe ich direkt weiter. Aber erstmal super, Johannes, dass du das so kurzfristig gemacht hast, ohne dass du wusstest, was du eigentlich tun sollst. Ich finde, das hast du ganz großartig gemacht. Eva Maria Reinwald ist von Südwind. Kann sie selber kurz sagen, was Südwind genau macht? Ich bringe das immer manchmal durcheinander. Das weiß ich schon. Deswegen lieber lasse ich ihr das. Eva Maria, du hast das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Wir sind eine Organisation mit Sitz in Bonn, die sich mit Fragen gerechter Weltwirtschaft beschäftigt und da sehr viel zu Arbeitsbedingungen in weltweiten Wertschöpfungsketten arbeitet und auch zum Beispiel zur Verantwortung von Finanzunternehmen. Wir sind natürlich auch als Teil der Initiative Lieferkettengesetz extrem erleichtert, dass heute diese notwendige Mehrheit zustande gekommen ist. Denn bei, sag mal, allen Kröten, die wir schlucken mussten, bei den ja auch bitteren Einschränkungen, gerade eben bei der Zahl auch der jetzt betroffenen Unternehmen durch das Gesetz, wird es trotzdem Fortschritte für die Betroffenen in den Wertschöpfungsketten bringen. Die Richtlinie sieht zum Beispiel vor, dass die Unternehmen in ihren Sorgfaltsprozessen auch die Gewerkschaften, die Betroffenen vor Ort, die Zivilgesellschaft einbeziehen müssen. Die Richtlinie schafft Klagemöglichkeiten, die wir mit dem deutschen Lieferkettengesetz noch nicht haben. Und es stand einfach extrem viel auf dem Spiel heute. Wenn dieser Prozess gescheitert wäre, dann wären wir in unseren Bemühungen hinsichtlich Verbesserungen in Lieferketten um Jahre zurückgeworfen worden. Die Pflichten im EU-Lieferkettengesetz, die beruhen auf Debatten, die seit über 10 Jahren geführt werden. Es hat sich ein Konsens herausgebildet zwischen WissenschaftlerInnen, zwischen Zivilgesellschaft im globalen Norden und globalen Süden, Gewerkschaften dort, zwischen aufgeschlossenen Unternehmen, politischen EntscheidungsträgerInnen, die die Sache voranbringen können, in der Frage, was können wir eigentlich von Unternehmen in zumutbarer Weise erwarten und was hilft auch den Betroffenen? Und gerade auf diesem internationalen Standards sollte das EU-Lieferkettengesetz eben auch beruhen. Und das wusste natürlich auch Justizminister Reynders, als er den ja, Entwurf der Europäischen Kommission dazu in Gang gebracht hat. Und ein Scheitern dieser Ge Bemühungen und das ins Rollen gebracht durch eine Kleinstpartei, die mit Falschbehauptungen, mit Fehldarstellungen, mit demokratischem Foulspiel auch die Spielregeln im politischen Prozess unterwandert hat, das wäre fatal gewesen. Es wäre fatal gewesen vor dem Hintergrund, dass wir dringend Fortschritte brauchen für die Bekämpfung von Kinderarbeit, von Zwangsarbeit, von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Das wäre auch fatal gewesen vor dem Hintergrund, ja, auch eines Signals an die internationale Weltgemeinschaft. Gerade heute ungefähr parallel zur Abstimmung in der COREPER-Sitzung im Rat fand in Genf bei den Vereinten Nationen Sitzung des UN-Menschenrechtsrates statt, in der über das UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten gesprochen wurde. Das ist ein Prozess, den gibt es schon seit 2014, kam sehr langsam voran, weil er sehr von den Bemühungen von Ländern aus dem globalen Süden getragen wurde, aber wenig von den Industrienationen. Da gab es jetzt auch in den letzten Jahren leichte Signale, dass dieser Prozess Fortschritte in sich hat und wäre jetzt das EU-Lieferkettengesetz gescheitert, hätten wir auch dieses internationale Abkommen mehr oder weniger vergessen können. Und von daher sind wir enorm erleichtert, dass es zu dieser Einigung kam. Man muss sagen, schon die Einigung, die jetzt im Dezember im Trilog erzielt wurde, die war auch schon ein Kompromiss, der Schwächen hatte. René Repassi hat gerade die mangelnden Pflichten für den Finanzsektor zum Beispiel erwähnt und dass das sag mal, gewissenlose Geschacher der Mitgliedstaaten nun dazu geführt hat, dass eben dieser Kompromiss noch weiter abgeschwächt wurde. Das ist schon auch eine bittere Erfahrung für uns alle, die sich sag mal, bemühen, auch mit Argumenten, mit menschenrechtlichen Werten Einfluss auf die Politik zu nehmen und dass der Kanzler es da auch versäumt hat, frühzeitig Einhalt zu gebieten. Ja, ist extrem zu bedauern. Und dennoch bedanken wir uns, so kann ich mich nur Hannes nur anschließen, bei allen Kräften, die sich auch bemüht haben, im Europäischen Parlament, in der Bundesregierung, in ihren Parteistrukturen auch noch auf das Zustandekommen der Mehrheit hinzuweisen. Und von daher ja, freue ich mich, dass wir heute gemeinsam feiern können.
Danke dir. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Überraschungsgast. Gucken, ob es funktioniert. Gucken, ob er. Achtung. Ja. Sowas gibt es nur bei Europe Calling. Did you rein das? Can you hear us?
Yes, I can hear you. You hear me?
Welcome. We hear you. And if you can even switch on your camera,
I try.
wonderful.
Next. Yeah,
Oh.
there we are.
So great to
Hello.
have you. Welcome to this Europe Calling webinar. To anyone who doesn't know, Didier Reynders is the EU Commissioner for Justice, and I would say one of the fathers of the CCSDDD. Back, I don't even know when, 17 to 18, in our first webinar in Europe Calling with Sven Giegold and Anna Cavazzini. Basically, this is where this law was launched to citizens and discussed with citizens the first time. So it's really, really great to have you. And if you like, please give us a bit of a statement of what you feel on this day and what your assessment of the decision is.
I feel that it's a very good achievement because I've started to explain what we tried to do with that since 4 years now. And of course, it was a long debate in the European Commission first, during 2 years, but all the time in very good contact with the members of the Parliament and from some government. I'm pleasure to see here Anna or Sven in the webinar. And of course, we have had a contact from the beginning of the discussions. After 2 years, it was possible to have an agreement in the Commission and then to start a very long journey with the Parliament on one side, the Council on the other side. But I must say that I'm very pleased to see that with such a work done by so many people from the civil society in my team, but also in the Parliament and in some member states, I will say, because we have had the support in the last days and weeks of the presidency. I must say the Belgian presidency, you know that I know very well the country, but they've had a very difficult work to try to have a qualified majority in the council. But at the end, what is very important to me is that we have an ambition with such a file. So we have a real horizontal approach for all the sectors with a real level playing field. And it's a beginning of a very new debate. Now we need to force a correct transposition of the directive, of course, when you will have had the vote in the Parliament. I'm hoping that due to the positive reactions, it will be possible to have a positive vote also in the Parliament in April. But then we'll start the transposition. We'll start also the creation and installation of all the supervisory bodies, because you know that we have an administrative supervision for the due diligence process. And that will change dramatically the situation, I'm sure, not only in Europe and European companies, but I hope so in many parts of the world with a real protection of the environment and a real better situation for human rights. And I'm sure that not only for forced labor, but child labor conditions, it will be a very good instrument to make progress. So again, I know that it was difficult to have all the member states on board, but if we didn't have at the end the German government in its totality on board, I know that we have had a huge support in Germany from you and from many other actors. So thanks for that. And of course, I will be present for the vote in the Parliament in April. I'm sure that it's very important. But we have a lot of things to do now in the next years to implement correctly such a very important file. It's a very important part of the Green Deal, but not only the Green Deal, it's more than that. It's also an important element for human rights. So thanks again. I received a message at the end of the afternoon from Sven that you will have such a meeting, and I'm very pleased to see so many people engage again in the discussion. And thank you very much. That's the only one way, because to go further, we'll have to work together again.
Commissioner, thank you so much. Also, thank you so much for the words and for taking the time. This is really a big honor. And I will actually switch back to German because we don't have interpretation, so I might be losing people. So no offense, but thank you so much. And have a very nice evening if you leave, or if you want to listen to German, that's fine as well. Vielen Dank. Dann machen wir weiter.
Vielen Dank, guten Abend.
Guten Abend. Ciao. So, das war was Besonderes. Das hatte ich auch noch nie. Ein Kommissar, der das Meeting bombt. Merken wir uns. Nächste Stimme, Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft vertritt sehr viele Unternehmen, die sich ganz besonders in nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet und verschrieben haben. Katharina, schön, dass du wieder da bist und sag uns gerne ein paar Worte.
Ja, schönen guten
Schönen
Abend
guten Abend.
auch von meiner Seite. Es ist ein guter Tag heute für die Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und das sind viele. Es sind nicht nur die Pionierunternehmen, die schon seit Jahrzehnten an dem Thema arbeiten und wahnsinnige Pionierleistungen an der Stelle natürlich eben für das ganze Thema geleistet haben, weil sie immer zeigen konnten, es funktioniert. Es sind viele, viele Unternehmen. Wir haben es in den Aufrufen gesehen: KiK, Bayer, Ritter, Aldi, Tchibo. Es gab sehr viele Wortmeldungen, beispielsweise ja auch durch den World Business Council on Sustainable Development, wo dann die deutschen Automobil Firmen dahinter stehen, BMW, Mercedes, Volkswagen. Continental hat den Aufruf unterschrieben, also die Position vom World Business Council mitgetragen, Henkel. Und an der Stelle frage ich mich eben dann auch schon, wie konsistent ist die Haltung der Unternehmen, die dann vielleicht in ihrem World Business Council on Sustainable Development das eine Plädoyer halten für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz und in anderen Verbänden auf deutscher Ebene andere Positionen einnehmen. Wir sehen eben hier ein Auseinanderdriften und können aber beobachten, dass einfach sich wahnsinnig viele Unternehmen eben auch weit, weit über die Mitgliedschaft des Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft hinaus auf den Weg gemacht haben. Und für die ist es ein guter Tag. Und ich würde so weit gehen, es ist einfach, es ist ein neuer Leitstern, den wir etablieren werden, was Unternehmensverantwortung auch heißt, was übrigens am Ende auch Produktqualität heißt. Und das europäische Lieferkettengesetz, der Beschluss heute, der besiegelt auch einfach, dass es uns nicht egal sein kann, wie ein Produkt hergestellt wurde, wo es produziert wurde. Die unternehmerische Verantwortung reicht eben bis dahin. Und wir sehen eben jetzt in dem Kompromiss auch an der Stelle eben deswegen einen großen Erfolg. Und vielleicht ist für die Unternehmen, die ja eben auch immer sehr auf den bürokratischen Aufwand nochmal gepocht haben, das ein ganz wichtiges Signal heute, dass es eben diesen europäischen Flickenteppich an Regelungen nicht geben wird, sondern wir eben hier die gleichen Regeln für alle haben. Und vielleicht noch ein Wort, weil auch die Tagesschau es wieder zitiert hat, den DIHK mit der ablehnenden Haltung. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ist nach dem IHK-Gesetz dazu verpflichtet, auch abweichende Meinungen nicht nur zu berücksichtigen, sondern übrigens auch in angemessener Weise zu veröffentlichen. Und wir erwarten künftig, damit die Pluralität der Wirtschaft und die Vielfältigkeit eben auch der Position wahrgenommen wird, dass das viel stärker nicht nur von den einzelnen Kammern, auch vom DIHK endlich umgesetzt wird, dass das einseitige Beziehen von der Position aufhört. Und ja, an der Stelle aber eben auch mein Glas erhoben für den Beschluss heute. Und ich freue mich auf den Austausch.
Dankeschön. Ja, dazu zu der Rolle von Lobbyverbänden haben wir in der Tat auch schon eine sehr hochgevotete Frage bei uns hier auf Slido. Wenn ihr da auch noch eure Fragen stellen wollt, Fragen der anderen bewerten, tut das sehr gerne. Und jetzt übergebe ich an Sven Giegold. Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, war lange Europaabgeordneter. Wie gesagt, das erste Webinar, als das alles losging, was die dir Reiners gerade erzählt hat, das waren Sven und Anna damals zusammen. Ich weiß gar nicht, ob René, du warst auch dabei? Hast du auch da? Nee, du warst damals noch nicht dabei. Nee, damals noch nicht, gell? So, und was Sven Giegold heute ganz genau macht und was er mit diesem Lieferkettengesetz zu tun hat, das sagt er lieber selber, damit das auch alles ganz hundertprozentig stimmt. Lieber Sven, schön, dass du da bist. Und ich habe gehört, du bist vielleicht ein bisschen involviert an dem Crashing durch Kommissar Reinders. Leg los.
Ja, cher Didier, tu es avec nous ou
Der ist nicht mehr hier, Sven.
Ah, die Kachel ist noch da.
Ah, so ist er.
Ja, so heißt es, Sven.
Well, okay, Felicitation, Didier. From my point of view, it's also very much because of you that we got that far. I have to say that, and it's really without you in this position, this law wouldn't be here. Of course, there are lots of people here in the room without whom probably we wouldn't have that law today. But you indicated it carefully. It was not so easy to get it through commission. It was not easy to get it through parliament. It was not easy to get it through council. And it was a very complex matter. I will now switch to German again. And ich muss erst mal sagen, das war die schönste Enthaltung, an die ich mich bisher erinnern kann. Ich habe mich schon sehr oft enthalten müssen im Europaparlament. Und aber so eine schöne Enthaltung wie diese heute, das habe ich mir noch gar nicht vorgestellt. Und das war schon die dritte schöne Enthaltung diese Woche. Erst die Plattformrichtlinie, dann die Zwangsarbeitsverordnung und jetzt als krönender Abschluss das Lieferkettengesetz. Ich sage das mit einem Augenzwinkern natürlich, weil das auch eine traurige Seite hat. Aber darauf kommen wir sicher gleich noch. Heute sollten wir zuerst mal feiern, denn dieses Gesetz, sowas gibt es weltweit, in ähnlicher Weise für einen ähnlich großen Markt nicht. Europa setzt mal wieder einen Standard und dass Lieferketten für Produkte, die im gemeinsamen Markt verkauft werden, in Zukunft sozial-ökologischen Mindeststandards folgen, das ist eigentlich, was soziale Marktwirtschaft bedeutet. Und fairer Wettbewerb, gleiche Regeln, keine Ausbeutung, eine Rahmensetzung für das Wirtschaftsleben. Und wenn ich mich erinnere, wie es so weit gekommen ist, dann war das natürlich eine riesige Kampagne der Zivilgesellschaft. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, möglich geworden ist das nur, weil es die Stimmung von Fridays for Future gab nach den letzten Europawahlen. Das war ganz zentral. Und ich erinnere mich noch, wie schwierig das war, weil es schon ein Stück weg war von dem Moment, der die ganzen Vorschläge für den europäischen Green Deal ermöglicht hat, das Ganze durch den Rat zu bringen. Ich war in der Ratssitzung, wo Deutschland der allgemeinen Ausrichtung zugestimmt hat. Und das war schon da zu spüren im Raum, dass da eigentlich der Kompromiss schon über den Willen vieler Mitgliedstaaten hinausging. Und dann gehört es zur Wahrheit, dass es sehr lange gedauert hat, bis das Parlament eine Position hatte. Und in der Zeit sind in immer mehr Mitgliedstaaten die Verhältnisse haben sich verschoben. Und wir merken das ja auch in Deutschland, dass die Stimmung zur sozial-ökologischen Transformation des Koalitionsvertrages in der Öffentlichkeit nicht mehr die gleiche ist, wie es vor 2 Jahren der Fall war. Die Proteste von Fridays for Future haben durch Corona und einen Dämpfer erlitten. Und und an vielen Stellen haben wir in Ländern Akzeptanzschwierigkeiten. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer noch viele Menschen, die sich diese sozial-ökologischen Veränderungen dringend wünschen und auch viele Unternehmen, die längst auf dem Weg sind und das praktizieren. Und diese Unternehmen werden in Zukunft fairen Wettbewerb haben. Das ist gut. Es ist auch ein riesiger Erfolg natürlich, dass ihr das durchs Parlament gebracht habt. Und in gewisser Weise auch mit, ist vielleicht nicht falsch, das zu sagen, einer ampelartigen Mehrheit, wie wir auch hier jetzt von den Parteifamilien her in der Ampelkonstellation sind. Ob es diese Mehrheit im nächsten Parlament noch gibt, das wird sicherlich eine der ganz zentralen Fragen sein, ob man im nächsten Parlament auch wichtige progressive Projekte durchbekommt. Ich will aber auch sagen, ich will René noch gratulieren, dem habe ich nämlich noch gar nicht gratuliert, dass er jetzt in so kurzer Zeit Sprecher der SPD-Delegation geworden ist. Und er war ja wirklich oft bei Europe Calling, Max. Und da hatten wir doch den richtigen Riecher, würde ich sagen, nicht? Genauso Anna und sehr, das ist einfach großartig. So was dann die letzten Monate passiert ist, ich bin nicht ganz frei in dem, was ich sagen kann und was ich nicht sagen kann. Das sage ich gleich dazu. Aber das war natürlich sehr schwierig. Ich bin auf der BMWK-Seite, koordiniere ich die Europaarbeit. Ich habe die Arbeit für die Bundesregierung zur Verhandlung am Green Deal koordiniert. Das ging eigentlich, wenn man mal von dem Verbrenner aus absieht, war das relativ einheitlich. Und da haben wir mit den unterschiedlichen Positionen es ganz gut geschafft, am Ende immer zustimmen zu können und trotzdem die unterschiedlichen Haltungen der drei beteiligten Parteien da auch mitzubringen. Hier bei diesem Gesetz und schon seit einer ganzen Weile ist das nicht mehr so, sondern die Luft für europäische Kompromisse mit der Bundesregierung ist schwerer geworden. Zeitweise hatte ich über 20 streitige Dossiers, die, wo es extrem schwer war, da selbst bei Dossiers, wo ich sagen würde, wo wir als Grüne, aber in aller Regel auch immer die SPD, also das war eigentlich immer diese Konstellation, gerne zugestimmt hätten, wo wir Schwierigkeiten hatten, die Zustimmung in der Ampel zu erreichen. Und bei einigen Dossiers ist das gut ausgegangen, wie heute bei der Verpackungsverordnung oder neulich bei der Luftqualitätsrichtlinie und bei den schweren LKWs, wo es auch jedes Mal nicht so einfach war. Und bei einigen Dossiers ist es eben nicht gelungen. Und der Koalitionsvertrag sagt eben ganz eindeutig, die drei Parteien handeln gemeinsam. Zwar hat der Kanzler eine Richtlinienkompetenz, aber ich habe auch ein gewisses Verständnis für das Kanzleramt, weil eine Koalition, wo der Kanzler ständig seine Richtlinienkompetenz verwendet, ist natürlich irgendwann keine Koalition mehr. Und deshalb ist das ein ganz schwieriger Drahtseilakt, denn ein richtiges Machtinstrument, außer die Richtlinienkompetenz, gibt es in einer Koalition nicht, sondern man muss sich halt zu dritt einigen. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen und zu dem gehört auch, dass man sich öffentlich nicht allzu kritisch über die Partner äußert, weil man da nämlich intern nicht mehr richtig verhandeln kann. Ich will noch eins zuletzt sagen. Jetzt kommt es natürlich, wie Didier gesagt hat, auf die Umsetzung an. Die Umsetzung muss natürlich erfolgen und wir werden in dem Zuge versuchen, das so zu machen, dass es möglichst unbürokratisch, aber trotzdem den Regeln entsprechend ist. Wir hatten sehr viel Gegenwind durch die Unternehmen. Das ist für ein Wirtschaftsministerium natürlich sehr schwer, weil Katharina hat das auch gesagt. Wir haben die großen Verbände eigentlich komplett dagegen und einzelne Unternehmen, die dafür waren. Und die haben sich auch organisiert, aber da gab es eine Spannung. Und das macht etwas mit einem Wirtschaftsministerium. Und gleichzeitig, und das will ich noch sagen, ich habe immer gewartet, wann ist endlich die Demo bei uns vor der Tür? Wann kommen Massen von E-Mails? Ich habe bis heute wenige gekriegt. Also es ist auch der Zivilgesellschaft schwergefallen, jenseits von Organisationsappellen, die beeindruckend waren, wirklich öffentlichen Druck zu erzeugen. Und das zeigt eben, dass diese Stimmungsveränderung, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist etwas, was uns gemeinsam umtreiben muss. Wie können wir sozial-ökologische Politik in einer Zeit machen, wo viele Unternehmen Schwierigkeiten haben? Da gibt es keine Rollenspiele, so nach dem Motto, das eine ist nur das Problem der bösen Regierung und die anderen haben damit alle nichts zu tun, sondern das ist das Rahmenumfeld, in dem wir arbeiten. Und das, glaube ich, wird uns die nächsten Jahre sehr beschäftigen. Man hat gesehen, wie Zivilgesellschaft gegen die AfD die Stimmung gedreht hat mit den Demos. Und da sieht man, wenn man den richtigen Ton trifft, dann kann man auch gegen sehr aufmächtiger werdende Akteure gewinnen. Und wir werden uns überlegen müssen, wie wir für die Transformation die Unterstützung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft fördern und erhalten, damit wir weiter so schöne Erfolge feiern können wie heute. Und ich will nur anstoßen mit meinem Quittensaft, weil es sind ja noch ein paar Wochen bis Ostern. Und ich freue mich jedenfalls, mir verdirbt heute keiner mehr die Laune. Und das sind so viele Jahre, also ist es echt eine schöne Enthaltung gewesen.
Danke dir, lieber Sven. Haben wir noch so 10 Minuten für ein paar Fragen. Und was hier ganz oft kommt und was ich vorher auch schon E-Mails bekommen habe, ist die Frage mit, dafür wurde ja auch für diesen Kompromiss und da wurde jetzt einiges verwässert. Wir haben schon ein bisschen Andeutungen von euch gehört, was so verwässert wurde. Das würde ich auch fast mal so stehen lassen. Aber die Frage, die auch kam, ist eben die Rolle von Italien. Also hier ist es ja relativ klar und stand auch schon in der Presse, dass gerade Italien hier dann jetzt auf die Ja-Seite umgeschwenkt ist. Und viele Leute fragen sich eben auch, wenn wir den Kampf gegen Faschismus und Rechtsextremismus ernst nehmen und Meloni, die Regierungschefin Italien, ist eine Postfaschistin, mal mindestens. Und dann ist schon, vielleicht wollt ihr dazu was sagen. Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das, dass wir jetzt solche wichtigen Gesetze nur durchbekommen, wenn wir mit zunehmenden rechtsextremen und faschistischen Regierungen in Europa zusammenarbeiten müssen. Anna, gerne. Du bist in Chemnitz.
Ich will mich nicht vordrängeln, aber genau, ich fühle mich angesprochen. Nein.
Ja.
Genau, also ich finde auch ehrlich gesagt diesen Teil dieses Outcomes heute am schmerzhaftesten, dass man im Prinzip sagen kann, ja, die postfaschistische Regierung Italiens hat das Ding gerettet, während die Bundesregierung wegen der FDP sozusagen versagt hat. Also ich glaube, Lindner muss sich auch noch mal ganz genau anschauen, was für Konsequenzen das hatte, nämlich nicht nur, wie gesagt, das Entscheidungsverfahren mit den Füßen getreten wurde in Brüssel, das habt ihr schon gesagt, sondern auch, dass jetzt Mehrheiten gebildet wurden ohne Deutschland und diese Mehrheiten sind halt nicht immer schön. Und ich glaube, dass auch hier nochmal der Appell an wirklich auch so eine, ja, europapolitisches, demokratisches Bewusstsein aller Beteiligten und insbesondere an die FDP sehr wichtig ist. Zur Rolle von Meloni ist insgesamt, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass sie sich zwar europapolitisch bisher sehr moderat gibt und ne, auch bei der Unterstützung der Ukraine, dass sie natürlich aber dadurch damit eine krasse Strategie verfolgt, nämlich mehr Macht und dass sie nach innen hin natürlich wahnsinnig stark demokratische Rechte, Medienfreiheit, LGBTIQ-Rechte und so weiter abschaffen in Italien. Also man darf sich auch jetzt nicht blenden lassen davon.
Danke. Eine andere Frage, die kam, war nochmal konkreter zu den Anwendungsbereich jetzt und auch zu dem Kompromiss, der gemacht wurde. Ich weiß, ich will es jetzt nicht trüben, aber ich finde, wir sollten es vielleicht nochmal kurz einmal konkret klarziehen. Ich habe das auch gelesen in der Pressemitteilung von der Initiative Lieferkettengesetz. Vielleicht würde ich da sogar Johannes oder Eva Maria da auch nochmal dran nehmen. Also was das dann auch konkret bedeutet, auch für die unterschiedlichen Industrien und also wie teuer dieser Kompromiss jetzt erkauft wurde. Das sind auch einfach viele Fragen der Bürgerinnen, die in all dem Feierlaune dann doch gestellt werden wollen.
Ja, die inhaltliche Frage würde ich gerne weitergeben an Eva von Südwind, die ja, glaube ich, fundierter zur Auskunft geben kann. Ich möchte gerne noch kurz auf einen Punkt eingehen, den Herr Giegold gerade gesagt hat, was die zivilgesellschaftliche Mobilisierung für das Thema angeht. Ich persönlich bin seit vielen Jahren Aktivist. Ich kann mich nicht an eine ähnlich breite zivilgesellschaftliche Allianz für ein Thema erinnern. Ich kann mich überhaupt selten an ein Politikfeld erinnern, bei dem es einen so breiten gesellschaftlichen Konsens gegeben hat, so viele Stimmen, sei es von Unternehmen, das waren nicht nur Einzelne, sondern es haben sich unfassbar viele Unternehmen für dieses Vorhaben ausgesprochen, von ja, über Stimmen der Vereinten Nationen, über hunderttausende Menschen, die Unterschriften abgegeben haben für dieses Vorhaben. Repräsentative Umfragen, die eine überwältigende Mehrheit in der Bevölkerung gezeigt haben, die für dieses Vorhaben sind. Also genau, ich glaube, da wir waren ehrlich gesagt am Ende so ein bisschen mit unserem Latein am Ende. Wer sich denn bitte noch für dieses Gesetz aussprechen sollte? Der Papst fehlte am Ende noch. Aber selbst von hochrangigen Kirchenvertreterinnen und Vertretern hatten wir eindeutige Statements. Genau, das wollte ich einmal in Kontext setzen und übergebe jetzt aber doch dann gerne an Eva von Südwind zu der inhaltlichen Frage von Max.
Ja, danke Johannes für die Klarstellung. Nicht zu vergessen, die Mails kamen bei einem, vor allem beim Kampf über 5.000, 50.000 Menschen haben kurzfristig eine Petition für ein Machtwort des Kanzlers unterschrieben und auch Umfragen haben gezeigt, dass breite Schichten der Bevölkerung, knapp 70%, eine europäische Regulierung befürworten. Also die Masse stand in jedem Fall auch ja, hinter einer Mehrheit für das EU-Lieferkettengesetz. Jetzt zu den inhaltlichen Einschränkungen. Also das, was Was sicherlich am schmerzhaftesten auch in den jetzt noch ja, dem jetzt noch vorgelegten Kompromiss war, ist diese Einschränkung des Anwendungsbereichs, also die Frage, welche Unternehmen sind eigentlich betroffen von der Regulierung. Da ist es so, dass am Ende eben erst Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden betroffen sein werden. Und das ist jetzt noch kurzfristig als Kompromissvorschlag aufgekommen, eben mit einem gekoppelt an einen Jahresumsatz von mindestens 450 Millionen Euro jährlich. Und damit wird eben dieser ursprünglich geplante Anwendungsbereich des Gesetzes erheblich eingeschränkt. Damit hat die belgische Ratspräsidentschaft versucht, eben auch bei skeptischen Staaten nochmal einen Kompromiss zu erzielen. Und letztendlich sind damit gilt das, sagen wir, innerhalb der EU dann nur für ungefähr 70% der Unternehmen, die ursprünglich auch erfasst sein sollten vom EU-Lieferkettengesetz. Und damit, das schränkt natürlich auch die Reichweite dieser Regulierung deutlich ein. Es werden rund 5.500 Unternehmen innerhalb der EU sein, die von der Regulierung erfasst sind. Da kommen dann nochmal Unternehmen aus dem EU-Ausland hinzu, die einen entsprechenden Umsatz in der EU machen. Aber trotzdem schränkt das doch die Wirkungsweise des Gesetzes deutlich ein. Und hinzu kommt, dass nicht von Anfang an alle diese Unternehmen erfasst sind, sondern da eben auch mit langen Umsetzungszeiten gearbeitet wird. Also es gilt etwa eine dreijährige Anwendungsfrist für Unternehmen ab 5000 Mitarbeitenden. Also erstmal fallen dann nur die sehr, sehr, gro sehr, 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 sehr großen Unternehmen unter die Regulierung. Dann im Jahr darauf Unternehmen ab 3000 Mitarbeitenden und mit der Fünfjahresfrist dann eben diese Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden und dieser hohen Umsatzschwelle. Und das ist eben eine wesentliche Einschränkung. Eine andere Einschränkung, die noch vorgenommen wurde, ist in der nachgelagerten Wertschöpfungskette. Also bei der Frage, was geschieht quasi in den vorgelagerten Stufen, wie der im Rohstoffabbau oder der Produktion, sondern was geschieht eben auch mit der Verwendung oder Entsorgung unserer Produkte. Und da waren die Pflichten auch im Kompromiss im Trilog ohnehin schon eingeschränkt gewesen und die wurden jetzt noch mal weiter eingeschränkt, dass ich eben auch jetzt als Unternehmen nur für zum Beispiel direkte Aufträge, die ich dann vergebe, verantwortlich bin, also so eine sehr direkte Geschäftsbeziehung bestehen muss. Und da jetzt, wenn wir an die Entsorgung von Schiffen denken oder von anderen gefährlichen Materialien, das natürlich dann auch leicht umgangen werden kann. Und ja, insofern sind diese Einschränkungen nochmal auch sehr bitter.
Danke, das war nochmal sehr klar. Ich will jetzt René auch nochmal fragen, denn du hattest am Anfang die Finanzindustrie dann auch genannt. Jetzt gibt es ja in dem Gesetz, so wie ich es verstehe, eine Review Clause, dass man da nochmal reingehen kann. Ist es dann das Ziel für die nächste Legislatur, sowohl von sozialdemokratischer Seite, da dann auch einen Vorschlag einzubringen, das nochmal anzuschärfen?
Yes. Also, wir haben in der Tat die Review Clause hat überlebt, was rausgestrichen worden ist, war allerdings die Absichtserklärung der Institution, dass sie tatsächlich einen Entwurf vorlegen. Gut, das muss man dann sehen, ob tatsächlich was kommt. Aus unserer Sicht wäre es sicherlich sehr begrüßenswert, wenn wir einen entsprechenden Rechtsakt bekommen als Vorschlag. Nur dürfen wir nicht vergessen, wie die wahrscheinlichen Mehrheitsverhältnisse sein werden. Im Rat wird es ja nicht sonderlich viel besser. Sven hat es geschildert, wie es jetzt war. Und im Parlament werden die Freunde für Sorgfaltspflichten in den Lieferketten auch nicht größer werden. Warten wir mal den Wahltag natürlich ab, aber es ist ja nach derzeitiger Umfragelage leider nicht zu erwarten. Und wenn wir dann sozusagen einen gesonderten Rechtsakt nur zur Rolle von Finanzdienstleistungen bei Sorgfaltspflichten bekommen, können wir keine Trade-offs mehr mit der Realwirtschaft machen. Sondern dann muss man die Trade-offs innerhalb des Rechtsaktes machen mit einer, ja, man muss dann mit der EVP zusammen den Deal schließen. Da kann man zwar sicherlich noch das ein oder andere rausholen, aber es dürfte in der Ambition unterhalb dessen liegen, was die Parlamentsposition im Lieferkettengesetz gewesen ist. Aber ohne einen Vorschlag können wir auch nicht den Versuch starten, die Verhandlungen zu führen. Für das nächste Mandat ist meines Erachtens die Herausforderung für die progressive Seite sowieso, die Begrifflichkeiten der Rechtsliberalen zu nehmen, sie aber mit progressiven Inhalten zu füllen. Deswegen müssen wir ganz klar von Wettbewerbsfähigkeit und Vollendung des Binnenmarktes sprechen und diese beiden Begrifflichkeiten nutzen, um damit die ökosoziale Transformation voranzutreiben. Das ist ein bisschen in der Fortführung des Gedankens, den Sven gerade genannt hat. Da ist aber die einzige Chance, die wir da haben. Und da müssen wir auf jeden Fall weiterkämpfen und nicht frustriert werden angesichts der wahrscheinlich entstehenden Mehrheitsverhältnisse im nächsten Plenum.
Ich glaube, das ist die ganz wichtige Message. Genau, Sven wollte ich dazu wieder auch nochmal reinholen. Und ich wollte ja noch so eine bisschen Teufelsfrage stellen hier, die auch andere gestellt haben. Und dann müssen wir auch schließen. Wir wollten heute nur kurz machen. Wir machen vielleicht auch nochmal eins, wenn man, dann können wir uns noch länger unterhalten. Aber jetzt ist es ja so, jetzt wurde das alles, wurden hier diese Verwässerung vorgenommen, gerade für die FDP, wenn man das so versteht. Und am Ende hat das ja auch nicht gereicht für die FDP. Ist es vielleicht auch von der Strategie, also hätte man hart bleiben sollen? Oder sagt man, hat das jetzt wirklich was gebracht? Oder war das letztlich vergebene Liebesmühe und man hätte gleich Mehrheiten um Deutschland rum finden müssen, Sven?
Sehr witzig. Also der erste Punkt ist erstmal, ich habe bewusst ein paar nachdenkliche Sachen gesagt, weil ich finde, dass mir diese Rollenspiele, wer gut und wer böse und so, in der Regel ein bisschen zu simpel sind. Und ich sag mal so, ich bin sozialisiert worden in der Zeit, als es Massendemonstrationen gab, mit denen ich auch mit großer Begeisterung teilgenommen habe, gegen Ausbeutungsverhältnisse durch eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung. Solche Demonstrationen sind heute fast undenkbar. Die Stimmung ist eine ganz andere. Viele Menschen in Deutschland haben das Gefühl, es ist unklar, ob wir auch in Zukunft noch zu den Gewinnern gehören. Und das ist der Grund, warum es, obwohl dieses Gesetz so riesige Wichtigkeit hat, es schwerer ist. Und ich weiß von anderen Kampagnenorganisationen, die große Probleme hatten, Wege zu finden, wie sie dafür mobilisieren können, weil einfach die Zahl der Leute, die dafür unterschreibt, nicht so groß ist. Und lieber Max, es gehört auch zur Wahrheit, dass bei Europe Calling die Webinare zur Lieferkette nie so groß waren wie etwa für Klimaschutz oder gegen Rechtsextreme. Und deshalb,
Absolut.
ich könnte mir leichter machen können und einfach nur sagen können, wie geil das war, was die Zivilgesellschaft gemacht hat. Das war es auch. Und ich bedanke mich dafür ganz außerordentlich. Aber es gehört auch zu einer Reflexion über dieses Thema, dass es schwerer geworden ist für Menschen im globalen Süden, deren Leben von solchen Fragen abhängt, deren fundamentales Überleben davon abhängt, für deren Interessen zu mobilisieren. Und da komme ich auf das Thema, was René eben gemacht hat. Wir werden uns in einer Zeit, wo viele Menschen das Gefühl haben in Europa, ob es uns auch in Zukunft noch so wirtschaftlich gut gehen wird wie heute, neue Bündnisse suchen müssen. Nicht nur Begriffe besetzen, wie René das gesagt hat, Investitionen in Nachhaltigkeit, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und das verbinden mit dem Green Deal und einer sozialökologischen Marktwirtschaft, sondern wir werden sogar noch einen Schritt weiter gehen müssen und auch konkrete Bündnispartner suchen. Ihr habt das in der Kampagne gemacht. Viele Unternehmen, und das war auch spürbar, haben sich gegen ihre Dachverbände positioniert in dieser Frage. Aber insgesamt ist das nichts, was die Zivilgesellschaft automatisch gelernt hätte. Ich glaube, dass es wird ganz zentral sein, dass diese Verbindung von den Unternehmen, die die Transformation unterstützen, mit der Zivilgesellschaft, mit einer kritischen Öffentlichkeit, mit Kirchen, Gewerkschaften, da Schulterschlüsse passieren, damit die, die den Wandel nicht wahrhaben wollen oder sogar obstruieren wollen, nicht eine Chance haben, in diesem gesellschaftlichen Klima, die notwendigen Veränderungen zur Transformation kaputt zu machen. Das wird eine ganz zentrale Gestaltungsaufgabe sein. Und das machen wir jeden Tag im Wirtschaftsministerium mit Subventionen, Gesetzen, denen zu helfen in der Wirtschaft, die sich auf den Weg der Transformation machen. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass die, die den Wandel nicht wollen, davon Nachteile haben. Ich glaube, diese Debatte miteinander zu führen, ist total zentral. Und ich glaube, ohne diese Brücke wäre diese Kampagne nicht am Ende erfolgreich gewesen. Ich will noch eins sagen, ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet. Diese Abschwächungen, die sind natürlich extrem schmerzhaft. Aber wir sollten offen sagen, wie groß der Erfolg auch ist, weil es klingt manchmal so, wenn der Anwendungsbereich nur noch auf ganz große Unternehmen eingeschränkt wird, dann hat das mit den anderen Unternehmen nichts mehr zu tun. Das habt ihr nicht gesagt. Aber natürlich durch die Lieferkette zu großen Unternehmen wirkt es auch auf ganz viele kleine. Und für die ist die Umsetzung schwerer. Und für die kleinen Unternehmen im globalen Süden wird es eben bedeuten, genauer dokumentieren zu müssen, dass sie eben nicht ausbeuten und die Umwelt schützen, zumindest mal grundlegend. Und das ist auch das ist Fortschritt, aber es stimmt auch, dass das mit Aufwand verbunden ist. Und das anzuerkennen, ist, glaube ich, auch richtig. Ich finde aber, dieser Aufwand ist berechtigt, weil in einer sozialen Marktwirtschaft etwas zu verkaufen, bedeutet a priori, dass das nicht aus Ausbeutung stammen darf. Und ich habe unglaublich viele Gespräche geführt, wo dieses so eigentlich so simple Grundprinzip nicht mehr klar war und dass das nach wie vor klar sein muss, darauf Energie zu investieren, das lohnt sich. Also was bedeutet eigentlich sozial-ökologische Marktwirtschaft? Da auch darum werden die nächsten Jahre gehen.
Lieber Sven, gerade was Bündnisse angeht, will ich auch nochmal sagen, Bündnis Fridays for Future und Gewerkschaften zum Beispiel, was da passiert, weil wir fahren zusammen. Ich denke, das sind alles Schritte, die wichtig sind. Wir müssen jetzt gleich Schluss machen, deswegen gebe ich Katharina Reuter noch schnell das Wort und dann schließen wir ab. Bitte.
Ja, zwei Sachen anknüpfend an das, was Sven gerade gesagt hat, dass es Wandel geben wird und das hat dann eben auch Auswirkungen auf zum Beispiel Lieferbeziehungen, dass man beispielsweise reduziert, eben schaut, ich habe nicht mehr unzählige Lieferanten meiner Rohstoffe, sondern ich arbeite mit den Fabriken zusammen, wo ich die Informationen auch herbekomme und wo ich quasi dann für die Transparenz in dem Sinn auch einstehen kann. Ich finde es ganz wichtig, nochmal auf die Frage, die vorhin kurz angeklungen ist, welche Lobbykräfte haben eigentlich jetzt auch gegen das Gesetz gewirkt, zu sagen, wenn wir doch mal annehmen, dass eben hinter dieser konstruktiven Wirtschaftswende ganz, ganz viele Unternehmen stehen und auch die Untersuchung gezeigt haben, dass die Mehrheit schon auf den Weg gemacht hat. Die sind noch nicht alle angekommen, aber sie haben sich auf den Weg gemacht und da sollte man sie nicht ausbremsen, sondern bestärken. Und an der Stelle ist doch das auch, was die BAFA macht. Sie geht doch auf die Unternehmen zu und sagt, hier ist eine Hilfestellung. Wie macht man die Risikoanalyse? Wie könnt ihr ein System aufbauen? Und wirklich nochmal das Plädoyer. Ich wünsche mir eben auch gerade von den Kammern eine konstruktive Begleitung jetzt eben dieses Wandels und nicht das Glauben machen, man könnte es noch weiter verhindern und aussetzen, weil wem das am Ende auf den Füßen fällt, das sind die Unternehmen, die dann nicht zukunftsfähig aufgestellt sind. Von daher ein guter Tag auch für die Unternehmen heute. Danke.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke euch allen für dieses ganz kurzfristige Webinar, wo wir viel gefeiert haben, aber auch ziemlich nachdenklich waren. Das gehört zu einer guten Feier wahrscheinlich auch dazu. Und wir bleiben auf jeden Fall bei dem Thema dran. Wie Anna gesagt hat, Europe Calling, wenn es sich ein Thema annimmt, wird es am Ende
jetzt
gut.
Stoßen wir aber nochmal an.
Und jetzt
ey,
stoßen
Marc.
Wir nochmal an. Ja, ich bin
ja
fast leer hier. Ich trinke ja schon die ganze Zeit.
Mir fehlt dieses Emoji, die Reaktionsbutton. Da könnten wir jetzt alle das virtuelle Glas auch noch geben.
Ja, stimmt, das geht hier gar nicht. Also dann auf das EU-Lieferkettengesetz, auf alle, die dafür gekämpft haben. Ganz vielen Dank. Bis zum nächsten Europe Calling. Das ist gleich am Montag um 20 Uhr zu Gerechtigkeit und Populismus. Sind wir ganz nah dran am Thema. Zum Wohl und einen schönen Abend. Ciao.
Tschüss.